Gut, ich freue mich, bei euch zu sein hier in Sinsheim. Und es ist wirklich immer eine Freude zu kommen, einfach auch zu sehen, wie die Entwicklung der Gemeinde ist. Und ich fühle mich auch heute Morgen sehr wohl unter euch. Ich weiß nicht, wie es euch heute gegangen ist, ähnlich in diesem Film. Manchmal kommt man in die Gemeinde und denkt, Mensch, die Familie, die vor mir sitzt, die sind alle so wie aus dem Ei gepellt, alles ist perfekt. Aber vielleicht war das ja ähnlich heute Morgen. Und guck mal beim Nachbar, vielleicht hat er auch so eine kleine Schramme oder so. Und dann kannst du dir denken, was da heute Morgen vielleicht passiert ist. Ich will heute Morgen O'Neill hat mich gebeten, ob ich das Thema einfach aufgreifen kann. Und dann habe ich natürlich gesagt, gut, überhaupt kein Thema. Ich bin selber verheiratet, habe selber 3 Kids im Alter von 18, 16, 13. Meine Frau ist auch berufstätig. Also das heißt, ich stehe mitten im Leben und weiß natürlich, von was ich rede. Und ich will heute drüber sprechen, der Mythos der perfekten Familie. Und es gibt so einen Mythos und der tritt dann oft auch an Weihnachten oder an so Familienfeiern auf. Und man denkt eigentlich, alles müsste in der Familie perfekt sein. Und die Wissenschaftler haben festgestellt, dass es eigentlich gerade an Weihnachten am meisten Streit gibt. Ja, warum? Weil die Erwartungen so hochgeschraubt werden, dass alles perfekt ist, das Essen muss perfekt sein, die Kleidung muss perfekt sein, die Kinder müssen perfekt funktionieren, Opa und Oma müssen perfekt mitspielen. Und dann klappt irgendwas nicht, dann fällt sozusagen dieses ganze Gebäude in sich zusammen und man ist enttäuscht und man ist frustriert und es gibt richtig Stress. Der Mythos der heilen Familie, und es hat ein Kinderpsychologe aus der Uni in Hamburg, Dr. Stefan Schmidtchen, etwas erforscht. Und er schreibt dazu, beim Mythos der heilen Familie geht es darum, dass es immer harmonisch zugeht. Gefühle wie Eifersucht, Machtstreben, Wut, Hass und Enttäuschung darf sozusagen in der Familie nicht auftreten. Die Familienmitglieder dürfen eigentlich außerhalb der Familie kein eigenständiges Leben führen. Und er sagt dann, wer dieses Bild im Kopf hat, dieses schablonenhafte, heile Leben, das führt eigentlich dazu, dass die Entwicklung der Eigenständigkeit eigentlich gebremst wird. Und eigentlich ist es viel wichtiger, normale Familien zu haben. Keine perfekte Familien, sondern normale Familien. Und ein Mythos ist quasi eine Idealvorstellung, die gar nicht möglich ist. Und manchmal kommt man ja so durch die Werbung, vielleicht kann man nochmal 2 zurückgehen. Oder jetzt eins vor. Genau. Das sind ja oft die Bilder, die uns so begegnen, oder? In Katalogen, alle smilen, alle gut drauf. Nächstes Bild. Aber manchmal ist doch dann so, oder? Im Alltag gibt es Stress, irgendwie mit den Hausaufgaben oder irgendwie alle Termine miteinander in Verbindung zu bringen. Mir geht es heute Morgen einfach zu zeigen, und da will ich einfach ein paar Beispiele auch mitbringen, habe ich mitgebracht. Familie ist mal grundsätzlich Gottes Idee, aber Gott erwartet nicht, dass in der Familie alles perfekt ist. Und wenn wir in die Familien in der Bibel schauen, merken wir nämlich, dass es da manchmal ziemlich chaotisch zuging. manchmal sogar sehr problembeladen. Aber dennoch hat Gott Familie gemacht. Und das ist eigentlich mein erster Gedanke. Ehe und Familie ist Gottes Idee. Die Ehe ist Gottes Idee. Es ist keine menschliche Erfindung. Sondern Gott hat gesagt in 1. Mose 1, 27, 28, erstmal hat er den Mensch geschaffen als Mann und Frau. Und dann hat er ihnen gesagt, seid fruchtbar und mehret euch. Er hat dann gesagt in Kapitel 2, Vers 24, ihr sollt Vater und Mutter verlassen. Und letztendlich hat er in 2. Mose 20 eingeführt, man soll Vater und Mutter ehren. Eine Art Generationsvertrag. Damals gab es keine Rentenversicherung, sondern dass sich sozusagen die nächste Generation kümmert sich um die vorige Generation. Familie ist Gottes Idee und es ist toll, in einer Familie zu sein. Es ist toll, Paar zu sein, aber Familie ist und muss nicht perfekt sein. Vielleicht kannst du mal irgendwie, das will nicht, von dem her stelle ich es gleich ab. Das ist auch nochmal so ein Alltagsbild, das wir kennen. Aber das ist normal, oder? Familie ist nicht so wie ein Katalog. Also hier nochmal.
Jetzt will er.
Sehr gut. Genau, die Bibel kennt keine heile Welt. Weder dann, wenn es um die Beziehung zwischen Gott und Menschen geht, noch dann, wenn es sich um das ganz normale Familienleben dreht. Es gibt keine perfekte Familie, in der alles glatt geht. Konflikte treten auf und wir können in der Bibel gute und schlechte Beispiele dafür finden, wie sich Konflikte angehen lassen. Ja. Und wenn ihr eure Bibel dabei habt, ihr könnt sie aufschlagen oder ich erzähle es euch einfach. Nur beispielhaft. Nehme ich euch einfach mal rein in 1. Mose Kapitel 27 bis 29. Und da werden wir gleich merken, dass es eben nicht alles so perfekt lief, wie man sich das vielleicht vorstellt. Da wird uns die Geschichte erzählt von Jakob und Esau. Und Jakob und Esau waren Brüder, waren Zwillinge. Und die waren total unterschiedlich. Der eine, der war ein Jäger, der war so ein richtiger Draufgänger und der war Papas Liebling. Und der andere, der war so mehr bei der Mama, beim Kochen, schön daheim. Und völlig klar, der war natürlich Mamas Liebling, oder? Wir wollen ja heute so in der Erziehung möglichst allen alles gleich machen, oder? Und es ist auch ein Problem, wenn der eine Papas Liebling ist und Mamas Liebling. Aber die Bibel berichtet uns einfach, so war's. Und auf jeden Fall die Brüder, das waren Zwillinge, die waren, und damals galt das Erstgeburtsrecht, das heißt, der, wo als Erster geboren war, der hat eigentlich alles geerbt und alles bekommen. Und es war der Esau, der Wildere, der Jäger. Aber der Jakob, der hat mit seiner Mama eine Idee gehabt, oder das hat, beziehungsweise es hat sich so ergeben, dass er sozusagen durch ein Linsengericht ihm das Erstgeburtsrecht sozusagen abgeluchst hat. Und dadurch gab es richtig Streit in der Familie. Es gab einen richtigen Konflikt und der Esau, der wollte den Jakob töten. Also richtig. Nicht nur so ein bisschen angedroht. Und deshalb musste der Jakob in die Ferne fliehen. Und dort trifft er andere Familienangehörige. Er ist quasi auf der Flucht vor seinem Bruder, vor seiner Familie. Er fürchtet die Rache. Und er kommt dann zu seinem Onkel und anderen Verwandten. Und damals war es eben auch üblich, die Cousine zu heiraten. Und dort verliebt er sich in die Rahel. Und mit seinem zukünftigen Schwiegerpapa vereinbart er, ich arbeite 7 Jahre für die Rahel und dann wirst du mir sie zur Frau geben. Also Handschlag abgemacht und Jakob buckelt, arbeitet 7 Jahre lang für seine Frau. Und dann kommt die Hochzeit. Und damals war das ein bisschen anders wie heute. Auf jeden Fall, die Frauen waren verschleiert und sein Schwiegervater denkt, ich habe da noch eine andere Tochter, die ist eigentlich älter, die sollte ich eigentlich zuerst loshaben und schiebt sie ihm quasi unter. Und erst am nächsten Tag, berichtet die Bibel, merkt der Jakob, dass er eigentlich eine andere Frau hat. Das heißt, sein Schwiegerpapa hat ihm da eine andere Frau untergejubelt. Könnt ihr euch vorstellen, dass das nicht für eine gute Familienstimmung gesorgt hat, oder? Aber dann berichtet die Bibel weiter, dass Jakob natürlich total stinke war, aber dann mit seinem Schwiegervater, dem Laban, eine Lösung gefunden hat. Er arbeitet nochmals 7 Jahre für die Frau, die er eigentlich gewollt hat. Wow. Also das heißt, er arbeitet weitere 7 Jahre. Dann ist interessant, dass die beiden Schwestern, die er dann ja zur Frau hat, die eine bekommt Kinder, die andere bekommt keine Kinder. Das gibt natürlich richtig Stress, oder? Der eine sagt, hey, guck mal, Edge-Badge, ich krieg Kinder und du kriegst keine Kinder. Und der andere sagt, hey, ich bin die Lieblingsfrau, mich hat er eigentlich gewollt, du bist doch eigentlich nur so eine Untergeschobene. Dann geht es weiter, dass Jakob bei seinem Schwiegervater arbeitet. Wir wissen, er hütet die Schafe, es werden immer wieder die Arbeitsbedingungen geändert. Letztendlich merkt er, hey, das hat überhaupt kein Wert, er flüchtet sozusagen mit seiner Familie, um wieder in seine Heimat zurückzukommen. Nur anhand von diesen 3 Kapiteln merken wir, und wenn wir uns mal ein bisschen in die Situation hineinversetzen, wie viel Konflikt und Schwierigkeiten eigentlich es dort gab. Wow. Manchmal haben wir so ein bisschen ein verklärtes Bild, wenn wir an Mose denken, an Abraham, an die Helden des Glaubens oder vielleicht an David. Aber wenn wir mal die Geschichten lesen, und das gefällt mir eben in der Bibel sehr gut, es wird nicht irgendwie heile Familie, heile Welt dargestellt, sondern gerade auch die Herausforderungen, die Probleme, die Konflikte, die finden wir in der Bibel. Und das macht auch die Bibel so glaubhaft. Es wird nicht irgendwie, ich sag mal, wenn wir versuchen, manchmal irgendwie so unsere Biografie zu machen, versuchen wir natürlich zu glänzen, oder? Die guten Sachen hervorzuheben. Interessant ist, dass gerade die Bibel auch die Dinge betont, die eben nicht liefen, die besonders schmerzvoll, die besonders schwierig waren, wo es richtig Stress gab. Ich habe noch ein paar weitere Beispiele mitgebracht, wo wir sagen, schwierige Situationen wünschen wir uns eigentlich nicht. Die Bibel berichtet zum Beispiel von den hinterhältigen Töchtern Lots in 1. Mose 19. Wir wissen, dass Lot aus Sodom flüchtet, seine Frau erstarrt zur Salzsäule, er lebt dann mit seiner Restfamilie sozusagen in einer Höhle, weit und breit keine Männer in Sicht, aber seine zwei Töchter wollen unbedingt Kinder. So war es dann, dass sie den Papa ordentlich mit Alkohol abgefüllt haben und sich sozusagen abends oder nachts zu ihm legten, dass er mit ihnen schlief, um irgendwie dann ein Kind zu bekommen. Machten sie nicht nur einmal, machten sie zweimal. Dann denke ich an die Söhne Jakobs. Auch solch eine unfassbare Geschichte. Da verkaufen die Söhne Jakobs ihren eigenen Bruder. Eigentlich wollten sie ihn ja töten. Aber dann entschieden sie kurzfristig, ihn eben, um noch ein bisschen Geld zu machen, als Sklave nach Ägypten zu verkaufen. Dann tränkten sie sein tolles Kleid in Tierblut und erzählten dem Vater, dass der Josef eben durch ein wildes Tier gerissen worden sei. Und dann lesen wir im 1. Mose 37, Vers 35, alle seine Söhne und Töchter kamen zu ihm, um ihn zu trösten. Wow! Das war eine Nummer scheinheilig, oder? Dann denke ich an die hemmungslosen Söhne Elis. Wir können das nachlesen in 1. Samuel 2. Und es wird davon berichtet, dass die Söhne Elis, also Eli war damals der Hohenpriester, der war quasi das geistliche Oberhaupt des Hauses Israels, hatte quasi eine ganz gewichtige Position. Und da müsste man sagen, Mensch, dem seine Kinder, die müssten ja irgendwie in der Spur laufen. Das ist ja so wie die Pastorenkinder, auf die ein besonderes Augenmerk gelegt wird, dass auch alles sitzt, dass die gut in der Schule sind und vor allem, dass die sich anständig in der Gemeinde verhalten. Das heißt, die Oma Emma und die Schwester Gertrud, die müssen auch ordentlich begrüßt werden, zum Beispiel. Aber die Bibel berichtet hier, dass die Söhne Elis überhaupt nicht in der Spur liefen. Da heißt es, die eigenen Söhne von Eli missbrauchten ihr Priesteramt. Sie kümmerten sich nicht um den Willen des Herrn. Sie achteten weder die Opfergaben, noch was reines Leben wichtig ist. Es wird sogar berichtet, dass sie mit Frauen schliefen, die vor der Tür der Stiftshütte dienten. Und Eli versuchte sie zu ermahnen, aber sie ließen sich nichts von ihm sagen. So heißt es in 1. Samuel 2,25, die Söhne von Eli hörten nicht auf ihren Vater. Ein weiteres Beispiel sind die Kinder und die Söhne von Samuel. Samuel war ein ganz gewichtiger Prophet im Alten Testament. Und Samuel hatte ebenfalls Probleme mit seinen Kindern. Die Söhne gingen eigene Wege. Und so heißt es in 1. Samuel 8, Vers 3, sie folgten nicht dem Vorbild ihres Vaters, sondern suchten sich zu bereichern. Sie ließen sich durch Bestechung in ihrem Urteil beeinflussen. Das heißt, die haben da irgendwo mitgearbeitet, die haben ihrem Vater geholfen, aber die waren bestechlich. Die waren korrupt, durch die Wächter. Das heißt, die haben Geld genommen oder irgendwelches Gold, Wertgegenstände und haben da einfach manche Urteile entsprechend geändert. Auch David, ein letztes Beispiel, hatte Schwierigkeiten mit seinen Kindern. Ich denke hier an Absalom, sein eigener Sohn, der einen Aufstand gegen seinen Papa plant. Das ging ja so weit, dass David selbst seinen eigenen Palast verlassen musste. Und Absalom schändete Davids Frauen in aller Öffentlichkeit. Absalom war oder wäre sogar bereit gewesen, seinen Vater zu ermorden, um seine Macht zu sichern. Aber wir wissen, dass er dann ums Leben kam. Und die Reaktion von David zeigt, wie vielschichtig auch die Beziehung von Eltern und Kind sein können. In 2. Samuel 19 lesen wir, der König war tief getroffen. Er stieg zur Wachstube über dem Tor hinauf und klagte, mein Sohn Absalom, wäre ich doch an deiner Stelle gestorben. Mein Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Komm mal, nächste Folie. Diese paar Beispiele zeigen, und zerbricht vielleicht auch diesen Mythos der heilen Familie, dass eben gerade in der Bibel von Situationen berichtet wird, die gar nicht so positiv waren. Aber die wir uns natürlich auch so nicht wünschen. Wir wollen ja nicht, als unsere Kinder irgendwie aus der Spur laufen, sondern wir wollen sie natürlich vor Gott gut erziehen, eine christliche Erziehung mitgeben. Aber es zeigt uns einfach, dass es diese heile Familie, die wir uns manchmal vorstellen, und wenn wir uns manchmal mit anderen vergleichen, oder wenn wir jetzt wie am Anfang in diesem Trailer zum Gottesdienst kommen und denken, Mensch, hey, bei denen, das läuft einfach. Ist einfach alles super. Aber manchmal muss man einfach hinter die Fassade schauen, in den Alltag hineinschauen. Und manchmal sieht man eben nur die Oberfläche, die schönen Werbeplakate oder irgendwie der Anschein. Es geht nicht, dass wir perfekte Familie sein sollen. Es sollen einfach normale Familien sein. Und wir sind ja heute vielfältig herausgefordert bei diesem Thema. Es gibt Spannungsfelder. Und diese Spannungsfelder habe ich hier aufgeführt. Ein Spannungsfeld ist zum Beispiel Kinder und Erziehung. Es ist ja so, dass Kinder eigentlich in den letzten Jahren einen zunehmend wichtigeren Stellenwert bekommen haben. Das heißt, es gibt immer weniger Kinder. Dadurch werden sie ja immer wertvoller, oder? Meine Frau, die ist noch in einer Großfamilie aufgewachsen, die waren zu 11, 10 Mädels, ein Junge. Der Junge war nicht der Letzte, wie vielleicht viele vermuten, sondern der 4. Aber ich sag mal, in dieser Großfamilie, gut, ich sag mal, da wächst du anders auf als ein Einzelkind. Wenn du ein Einzelkind bist, bist du das Einzigste sozusagen, was deine Eltern haben. Und das ist auch die Tendenz. Es gibt mehr Einzelkinder, 2 Geschwister, vielleicht auch 3er Geschwister. Aber ab 4 wird schon manchmal in Deutschland suspekt, oder? Was, 4 Kinder? Und deshalb erfährt sozusagen, oder das führt dazu, dass das einzelne Kind so wichtig ist. Und es wird alles in dieses Kind investiert. Es soll natürlich intelligent sein, sportlich, musikalisch, selbstständig Hausaufgaben machen, jederzeit hilfsbereit sein, wohlerzogen, ruhig, bleibt sitzen. Bei euch doch auch so, oder? Sag doch mal Amen. Wir wissen, dass die Realität oftmals eben anders aussieht. Aber es ist gut zu wissen, auch unsere Kinder müssen nicht perfekt sein. Unsere Kinder müssen nicht perfekt sein. Es ist natürlich so, dass eine Erziehung eine Aufgabe ist. Und natürlich wollen wir sie gut erziehen, wollen wir, ich sage mal, ihnen das Beste fürs Leben mitgeben. Aber heute hast du ja das Gefühl, dass jeder ein Albert Einstein sein muss, dass jeder ein Top-Athlet sein muss und jeder ein Top-Musiker, weil man sich eben auch ständig vergleicht, auch durch die Medien. Und wenn du dann sozusagen plötzlich deine Kinder anguckst und merkst, hey, da ist jetzt kein Albert Einstein dabei und kein Nobelpreisträger, dann kannst du halt Depressionen kriegen, oder? Es geht um Normalsein. Auch wenn es um unseren Ehepartner geht. Das Idealbild ist doch der Ehepartner, perfekt getrimmt, intelligent, immer gut drauf, trotzdem voll das Arbeitstier, jederzeit fit und vital, niemals müde, versorgt mich, erkennt meine Bedürfnisse, super sexy, die optimale Mutter, die Wohnung immer perfekt, tolles Essen, die Kinder voll im Griff. So wie es normal läuft, oder? Auch hier merken wir doch, dass zwischen diesem Wunschideal und der Realität doch eine ziemliche Lücke ist. Und wir vergleichen. Und ich sage manchmal, das ist echt teilweise total unfair, weil wir ja immer, ich sage mal, diese Photoshop-bearbeiten, Bilder anschauen und denken, das ist die Realität. Das ist nicht die Realität. Wie viel wird uns vorgegaukelt? Ich sage immer, da gibt es ja diese, Sonntagabend laufen ja da diese Rosamunde Pilcher und so Verschnitt. Und wenn du dir das anschaust, dann willst du ja eigentlich sofort nach Irland umziehen, oder? Oder in Großbritannien, weil da ist immer tolles Wetter, Sonnenschein, die fahren im Cabrio rum. Aber ich habe mir sagen lassen, die, wo dort wohnen, da regnet es die meiste Zeit im Jahr. In Cabrio lohnt sich gar nicht. Aber es ist eben zwischen Schein und Wirklichkeit. Dann haben wir einen weiteren Konflikt, ein weiteres Spannungsfeld, und der ist zwischen Beruf und Familie. Es ist festzustellen, dass die Arbeitswelt sich verschärft. Wer einen guten Job hat, muss auch volle Leistung bringen. Etliches wird heute vorausgesetzt, wie Geschäftsreisen, Montageaufträge im Ausland. Die Familien sind dadurch herausgefordert. Die Gesellschaft hat sich gewandelt. Viele Frauen arbeiten. Kinder sind oftmals nicht mehr so belastbar. Wie viel Zeit bleibt noch für die Familie? Auch für die Gemeinde? Was sind meine Prioritäten? Was ist mir wirklich wichtig? Und wir merken, wir sind herausgefordert. Und von dem her toll, dass ihr dieses Thema auch in diesem Februar aufgreift. Das kann man sicherlich nicht an einem Sonntag abhandeln, sondern sind verschiedene Facetten. Aber was ich euch heute mitgeben möchte, ist eigentlich, Familie ist einmal angegriffen, aber es ist eine Idee Gottes. Und lasst uns einfach Familie betonen. Wir müssen uns verabschieden, dass Familie perfekt sein muss. Aber wir als Gemeinde Gottes, ihr als Gemeinde Sinsheim steht für Familie. Und es gibt eine Entropie. Und die Entropie, ich weiß nicht, sagt mir jemand was Entropie ist? Okay, einige, ich erkläre es kurz. Das ist einfach so, wenn du dein Büro einfach sich selbst überlässt. Das heißt, nichts investierst, dass dort Ordnung herrscht. Dann wird dort die Unordnung überhand nehmen. Das heißt, Staub fällt drauf, dann bläst vielleicht mal der Wind rein und so weiter. Das heißt, es wird immer unordentlicher. Und um ein ordentliches Büro zu haben, muss man sozusagen der Entropie entgegenwirken und das ab und zu mal aufräumen, oder? Und so, sag ich mal, ist es auch in den Familien, in unseren Ehen, auch in den Gemeinden. Man muss sozusagen was investieren, dass es gute Ehen und gute Familien gibt. Könnt ihr zu Amen sagen? Manche leben ja so ein bisschen nach dem Motto, Mensch, ich habe meiner Frau doch mal am Hochzeitstag gesagt, dass ich sie liebe, oder? Und habe ihr dann gesagt, du, wenn es sich ändert, gebe ich dir Bescheid. Ich glaube, und da seid ihr überzeugt, damit lässt sich keine gute Ehe bauen. Donil ist hier vorbildlich, jeden Tag Valentinstag. Das heißt, du musst deiner Frau mal öfter sagen, dass du sie liebst. Deinen Kindern vielleicht mal sagen, dass sie dir wertvoll sind. Das heißt, man muss in Familie, in Kinder investieren. Wenn man das Gefühl hat, es geht irgendwie alles so automatisch, es wird schon irgendwie laufen, ist es eben so wie im Büro, dass man nicht aufräumt, es wird eben immer unordentlicher. Man muss Zeit und Geld und Arbeit investieren, damit sich eben etwas aufbaut. Und das möchte ich euch heute mitgeben. Von nichts kommt sozusagen nichts. Wenn du eine gute Ehe willst, dann heißt es auch, sich Zeit zu nehmen. Wenn du eine gute Familie willst, heißt es auch, sich Zeit zu nehmen. Wenn du nie da bist, wenn du, ich sag mal, erst um 22 Uhr vom Büro heimkommst, wenn deine Kinder schon im Bett sind, dann brauchst du dich nach 2 Jahren nicht wundern, warum sie nicht Papa zu dir sagen, sondern Onkel, oder? Das heißt, man muss irgendwo in die Beziehung etwas investieren. Und ich finde es, und da bin ich ja momentan in der Phase herausgefordert, auch wenn die Kinder dann ins Teenageralter kommen, einfach einen guten Kontakt zu behalten. Die Kinder machen dann vielleicht nicht immer alles das, was ich mir vielleicht wünsche. Müssen sie auch nicht in allem meiner Meinung sein. Aber wichtig ist doch, diesen Gesprächskontakt zu behalten. Schwierig wird es doch dann, wenn sozusagen so ein richtiger Riss reinkommt, wenn man nicht mehr miteinander spricht, wenn jeder so seine eigene Welt lebt und denkt. Das hat auch mit dieser Entropie zu tun. Man muss Energie zuführen, man muss etwas investieren und vielleicht kannst du es einfach heute für dich mitnehmen. Lass uns doch einfach in unsere Ehen, in unsere Familien investieren. Das ist oftmals auch das, was ich so, wenn ich jetzt nochmal auf die alttestamentlichen Bibelstellen zurückkomme, wo ich sage, und man kann das so ein bisschen studieren, das wäre eigentlich eine Predigt für sich, dass David eben, wenn es zum Beispiel um das Kindererziehung geht, eben vieles hat laufen lassen. Wenn man die Geschichten liest, merkt man plötzlich, hey, warum hast du da eigentlich nicht Einhalt gegeben? Was war da eigentlich mit dem Thema Erziehung? David hat manche Sachen einfach laufen lassen. Er hat kein Machtwort gesprochen. Er hat seine Autorität als Vater nicht genutzt. Und letztendlich hat er deshalb vermutlich auch dann das Prinzip von Saat und Ernte, das geerntet, was er eigentlich gesät hat. Heute Morgen habe ich keine Schnellrezepte mit dabei, so nach dem Motto 1, 2, 3, so gelingt glückliche Familie. Manches ist komplex, es ist eine Herausforderung, aber das Tolle ist, es ist eben Gottes Idee. Ehe ist Gottes Idee, Familie ist Gottes Idee. Und deshalb ist es gut, in Gottes Idee auch zu investieren. Manchmal denkt man ja, als die anderen Themen wichtiger sind. Was sie vielleicht ein gutes Geld zu verdienen oder was auch immer. Das kann in jegliche Richtung gehen. Es kann auch darin gehen, dass ich nur noch Zeit für die Gemeinde habe, aber keine Zeit mehr für meine Familie. Das kann auch schief gehen. Irgendwo gilt es, eine gute Balance zu haben. Und dazu ist es einfach wichtig, das Thema auf dem Schirm zu haben, zu bewegen, aber wir dürfen auch um den Segen Gottes bitten. Um den Segen Gottes für unsere Familie, für unsere Ehe. Ich mache schon mal weiter. Familie ist Gottes Idee, es ist Arbeit, es ist jedoch auch eine Quelle des Glücks. Wir sind nicht perfekt, jedoch auf dem Weg. Und wir dürfen um seinen Segen bitten und wir dürfen sicher sein, Gott hilft uns, dass unsere Ehe, dass unsere Familie gelingt. Und den Druck, perfekt zu sein, dürfen wir hinter uns oder unter uns lassen. Es ist schön, wenn es so aussieht, aber das sind Agenturbilder, die sind wahrscheinlich gefotoshoppt. Mit lauter Models. Im Alltag sieht es vielleicht eher so aus. Habe ich gar nicht mehr drauf, oder? Kommt noch eins? Genau, aber das ist sozusagen in einer gewissen Weise normal. Und ich möchte euch einfach einladen, dass ihr einfach das Thema mitnehmt für euch, für eure Familien, für eure Ehe betet, aber dass ihr einfach wisst, wir wollen für unsere Ehen und für unsere Familie beten, aber wir wollen einfach auch etwas investieren und erwarten, dass Gott uns segnet. Könnt ihr dazu Amen sagen?
Amen.
Amen. Ich lade euch ein, aufzustehen und möchte noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir für unsere Familien. Und dass Ehe und Familie deine Idee ist. Und danke, Herr, dass wir einfach auch erkennen dürfen, dass wir nicht perfekt sein müssen. Dass wir auch in der Bibel einfach sehen dürfen, dass auch dort Familie manchmal ganz schön schief und schräg lag. Aber Herr, wir möchten es uns einfach zum Anspruch nehmen, gute und einfach segensreiche Ehen und Familien in unseren Gemeinden zu haben. Auch dort Vorbild zu sein. Und ich möchte einfach heute Morgen auch jeden segnen. Einmal natürlich auch die Singles, aber auch jede Ehe, jede Familie. Und Herr, ich möchte einfach bitten, dass es einfach ein Thema ist, dass es einfach die nächsten Wochen einfach inspiriert. Und dass wir einfach merken, Herr, wir wollen dort Vorbild sein. Wir wollen gute Familien haben. Wir wollen gute Ehen haben. Aber das heißt einfach auch hier etwas zu investieren, dran zu bleiben, der Entropie entgegenzuarbeiten, füreinander da zu sein. Und danke, Herr, dass du uns einfach auch hilfst, da wo Herausforderungen sind, da wo Probleme sind, dass du uns gesagt hast, dass du uns zur Seite stehst. Und das ist, Herr, unser großes Plus, dass wir mit allen Anliegen, mit allen Nöten zu dir kommen dürfen. Danke, dass du uns auch von diesem Druck befreist, perfekt zu sein, sondern dass wir ganz natürlich mit dem, was wir haben, zu dir kommen dürfen. Und da kommen wir heute Morgen und bitten dich, Herr, segne du uns und danke, dass du unser Gott bist. Danke, dass wir mit allem, das, was uns bewegt, zu dir kommen dürfen. Dafür preisen wir dir und danken dir. Amen. Amen. Amen.